herzlich willkommen heute Morgen. Mikrofon ist aus.
Ich bin Bernd Rümper und ich heiße Sie und euch alle ganz herzlich willkommen hier und zu Hause oder wo auch immer der Livestream gerade gehört wird. Kennt ihr diese hübsche Brille, die ich gerade angezogen habe? Ich trage die manchmal und sitze dazu nur ganz wenige Meter entfernt von hier, nämlich genau unter diesem Pult. Oft, wenn ich Quality Time mit meinen Kindern habe, sagen die, Papa, wir wollen ins Kino. Also gehen wir ins Kino. Und wann immer möglich, versuche ich natürlich ins Schönste dieser vier Kinos zu gehen, dieser acht Kinos, nämlich ins Kino 4. Das ist der Raum, der eigentlich zum alten Metropol gehörte und der genau hier drunter ist. Ich sitze oft meistens sogar genau so oder da drunter und sage, guck mal, da siehst du die Bühne, schau, da ist das Schlagzeug, da steht die Taufwanne. Und die Kinder sagen, oh ja, cool. Man sieht dann die Ausbuchtung auch genau von hier oben. Und immer öfters kommt es eben vor, dass man diese Brillen tragen muss. Ich sage muss, weil keins meiner Kinder und auch ich selbst mag das 3D so sehr beim Kino. Aber ohne die Brillen sieht das Ganze dann sehr merkwürdig aus. Und viele Filme gibt es inzwischen nur noch in 3D. 3D, drei Dimensionen. Wikipedia sagt dazu, 3D ist eine verbreitete Abkürzung für dreidimensional oder drei Dimensionen und ein Synonym für die räumliche Darstellung von Körpern. Es ist eine Darstellungsvariante, die meistens, aber nicht zwangsläufig, aus den Raumdimensionen Länge, Breite und Höhe besteht. Also alles, was wir anfassen können, dieses Pult zum Beispiel, dieses Glas, den Tisch, auch diese Brille oder meine Krawatte, selbst so ein Blatt Papier hat alle drei Dimensionen, sonst könnten wir es nicht anfassen. Wäre es nur zweidimensional, würden wir uns wahrscheinlich eben vor einer Leinwand befinden, würde ein zweidimensionales Bild uns anschauen, was man auch nicht anfasst. Und ich verrate euch was, selbst die 3D-Filme sind eigentlich nicht dreidimensional, sondern wir können sie nur dreidimensional wahrnehmen mit unseren Augen. Aber wenn du hingehst und würdest reingreifen, wärst du enttäuscht. Die Fliege, die scheinbar direkt vor dich fliegt, ist gar nicht wirklich so nah, wie es ausschaut. So, 2D oder 3D? Ich bin jetzt so lange mit Gott unterwegs und habe viele Christen kennengelernt, auch Leute, die schon viel länger mit Gott unterwegs sind als ich. Und ich habe herausgefunden, dass alleine die Dauer, die ich Jesus kenne, noch nicht unbedingt Ausdruck davon gibt, wie viele Dimensionen von Jesus ich denn kenne. Ich habe wirklich Leute kennengelernt, auch nach Jahrzehnten, die waren eindimensional in ihrem Umgang mit Jesus. Die liebten den Herrn, aber die hatten nur einen Bereich, eine Dimension Jesu kennengelernt in ihrem Leben. Und da haben sie auch festgehalten, treu. Aber diese anderen Dimensionen waren ihnen entweder nicht bekannt oder sie haben es nicht irgendwie nicht zusammenbekommen und haben meiner Meinung nach ganz entscheidende Dinge dadurch verpasst. Seit ungefähr 2 Jahren gehe ich mit dieser Predigt hier schwanger. So, die richtig guten Predigten, die brauchen bei mir immer eine Weile, bis sie gereift sind und bis ich verschiedene Aspekte auch in mir sortiert bekommen habe und verstehe es im Kontext der Heiligen Schrift so, dass ich es eben nicht nur selbst davon begeistert bin, sondern dass ich es weitergeben kann. Ich hoffe, das gelingt mir heute auch hier, dass ihr nach diesem Gottesdienst sagen könnt, jawohl, ich kenne jetzt die drei Dimensionen von Jesus und habe bestimmt eine oder vielleicht sogar zwei in einer ganz neuen Weise in mein geistiges Leben integrieren können. Das ist mein Ziel und mein Wunsch. Und ich glaube, das ist, was Gott möchte. Man hat ja herausgefunden, dass Menschen nie wirklich ganz auf dreidimensionale Medien verzichten möchten. So Dinge wie das papierlose Büro ist nie Wirklichkeit geworden. Ich weiß noch, vor 20 Jahren war das überall, jetzt wird alles gescannt und man braucht kein Papier mehr und es wird nur noch auf dem Bildschirm sein. Und es ist nie gekommen. Es ist nie Realität geworden. Was kennen zwar heute auch viel mehr als früher, aber es gibt immer noch viele Ordner in allen Büros, die ich so sehe, oder Hängeregistratur, das wird dann ein bisschen mehr versteckt, aber es ist immer noch in der dritten Dimension vorhanden. Oder obwohl heute, ja, wir haben hier iPads und Bookreaders und mobile PCs und PDAs oder Smartphones, trotzdem liest man immer noch echte Bücher. Man liest immer noch echte Tageszeitungen. Und auch Magazine gibt es heute mehr wahrscheinlich als je zuvor. So, der Mensch liebt es, Dinge zu begreifen, nicht nur zu visuell zu erleben. Wir sind ganzheitliche Menschen. Wir lieben unsere drei Dimensionen. Wir lieben mit unseren Händen was festzuhalten, etwas zu tun, etwas zu fühlen. Und nicht nur mit Hightech und bald 4HD-Technik alles zu sehen. Ich habe meiner Tochter neulich gesagt, HD entwickelt sich ja immer weiter. Aber weißt du, die Grenze hier wird bald erreicht sein. Weil unser menschliches Auge kann nur eine gewisse Pixelzahl wahrnehmen. Alles darüber hinaus nutzt höchstens noch den Werbeprofi, der es auf Plakaten vergrößern muss. Aber du und ich, wir können das nicht mehr erkennen, ob es dann 4HD oder 40HD in der Bildausstrahlung irgendwo sind, weil das Auge es nicht mehr sehen kann. So, und künstliche Augen wollen wir ja nicht wirklich. Wozu auch? Ich glaube, dass die Person Jesus Christus möchte, dass wir ihre drei Dimensionen sehen. Man kann sicherlich die Dimensionen auch anders aufteilen, als ich das hier heute tue, aber ich glaube, es ist eine einfache und sehr nachvollziehbare Einteilung, die wir ja verstehen können. Ich möchte deswegen heute mich entschieden, in drei folgende Kategorien oder Dimensionen zu gehen. Dimension 1 ist Jesus im Alten Testament. Dimension 2 ist Jesus der Mensch. Und Dimension 3 ist der Jesus der Gegenwart und Zukunft. Wobei auch hier könnte man noch eine vierte Dimension einfügen, weil die Gegenwart und die Zukunft auch dort wird es noch Steigerung geben. Ich fasse es aber jetzt in eine gemeinsame Dimension. Ich möchte anfangen mit dem Alten Testament. Und ich lese hier eine Schriftstelle aus dem ersten Buch Mose. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, nämlich zu Hagar, der Magd Abrahams, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Die Bezeichnung der Engel des Herrn ist das, worauf ich jetzt den Schwerpunkt legen möchte. Hagar nannte ihn gleich mehrfach so. Und erwähnt dann im Abschließen, dass es der Herr selbst war, der hier erwähnt wurde. Sie gab ihm diesen wunderschönen Namen, der Gott, der mich sieht. Rüri, ein Theologe, schreibt, eine Theophanie, eine Selbstoffenbarung Gottes. Er spricht hier als Gott, identifiziert sich mit Gott und beansprucht die Vorrechte Gottes. Weil der Engel des Herrn nach der Menschwerdung Jesu nicht mehr erscheint, wird oft geschlussfolgert, dass dieser Engel im Alten Testament eine Erscheinung der zweiten Person der Dreieinigkeit vor ihrer Menschwerdung ist. Ein anderer Kommentar sagt zum Engel des Herrn, dieser findet nur vor der Geburt Jesu Erwähnung. Es wird davon ausgegangen, dass es sich hier um Jesus vor seiner Fleischwerdung handelt. Er spricht der ersten Person mit göttlicher Autorität. Nicht wie ein Überbringer einer Botschaft, sondern eben in erster Person. John MacArthur schreibt in seinem Kommentar, dieses Wesen sprach, als sei er jemand anderes als Jahwe. Und doch sprach er in der ersten Person, als sei er tatsächlich mit Jahwe selbst zu identifizieren. Hagar erkannte, dass sie mit diesem Engel Gott selbst gesehen hatte. Andere machten dieselbe Erfahrung und kamen zur selben Schlussfolgerung. Der Engel des Herrn, der nach der Geburt Jesu nicht mehr erschien, wird oft als Christus vor seiner Fleischwerdung identifiziert. Diese drei Kommentare einfach mal so als Stütze dafür, dass es nicht die verrückte Idee von mir ist, den Engel des Herrn jetzt mit Jesus gleichzusetzen, sondern dass es sehr viele anerkannte Theologen gibt, die genau das hier herauslesen. In dieser ersten Erscheinung, die wir im Alten Testament oder in der Bibel überhaupt finden, wo der Engel des Herrn auftaucht, nennt Hagar ihn eben mit diesem berühmten Namen, den habt ihr bestimmt schon mal gehört, El Roy. Das ist einer der Namen Gottes. Gott, der mich sieht. Wir haben ihn bestimmt schon mal gebetet, wenn du länger mit Gott gehst, hast du da schon gehört, diese vielen Namen Gottes, die es gibt. Und einige dieser Namen werden direkt dem Engel des Herrn gegeben, nicht mal dem Vater in Person, sondern dem Engel des Herrn, was uns wieder zeigt, wie viel mehr er eben ist als nur einer der Engel. Und Engel ist an sich schon ein sehr machtvolles Wesen. Auch da könnte man viel drüber sagen. Der Engel des Herrn unterscheidet sich also von allen anderen Engeln durch seine direkte Gottheit. Er spricht in göttlicher Autorität, er kann vergeben, er handelt direkt autonomes Gericht sozusagen in Gottes Autorität. Nicht als Gesandter, sondern als der, der auch Entscheider ist. Immer also, wenn wir der Engel des Herrn in der Bibel lesen, achtet mal darauf, wie oft der uns begegnet im Alten Testament. Dann lesen wir von Jesus Christus vor seiner Fleischwerdung. Als mir das vor vielleicht 1,5 Jahren so richtig bewusst war, war ich erst schockiert und dann war ich grenzenlos begeistert. Dachte, was, das war alles er? Jesus hat sowas gemacht, mein lieber Jesus. Das kann ein Schock sein, ich möchte dich vorbereiten darauf, dass nicht alles, was du jetzt gleich hörst, mit deinem eindimensionierten Jesus, mit dem Jesus, den wir als Mensch jetzt bald wieder feiern, dass das nicht immer übereinkommt, sondern wir müssen hier unsere Perspektive ein bisschen weitermachen, damit wir erkennen, dass dieser Jesus viel mehr ist, als das, was wir in dieser einen, die auch wichtig ist, Dimension erkennen können. Nehmen wir mal einige Eingriffe des Engels des Herrn im Alten Testament. Gehen wir mal ein paar Jahre weiter. Als Abraham auf dem Berg Moria das Messer hob, um seinen einzigen Sohn, der Sohn der Verheißung, den er mit 100 Jahren bekommen hat, Isaak, opfern wollte. Stellt euch vor, er hat da irgendeinen Felsen, seinen Jungen, der da schon wahrscheinlich im jungen Mannesalter, Josephus sagt, er war wahrscheinlich um die 21, liegt dieser junge Mann da bereitwillig, sich schlachten zu lassen. Vater hat das Messer über ihm, weil Gott gesprochen hat, opfer mir deinen Sohn, er will gehorsam sein. Tränen in den Augen, all seine Zukunft scheint gerade in diesem Moment vorbeizuziehen. Und dann, in diesem Moment, in diesem Augenblick, bevor er zustößt, kommt jemand, mit dem er nicht gerechnet hatte. Ich lese vor. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Wer hier auftauchte, war der Engel des Herrn. Jesus kam auf den Plan in seiner göttlichen Gestalt. Und er stoppte das, was Gott selbst in Auftrag gab, weil er testen wollte, ist Abraham der Mann? Ich finde es immer wieder beeindruckend, dass selbst Gott, der ja Herr über Zeit ist, und ich behaupte nicht, das zu verstehen, was ich jetzt sage, aber dass selbst Gott, der Herr über die Zeit ist, immer wieder dreidimensionale Handlungen von uns sehen möchte. Wobei wir könnten ja sagen, der weiß ja eh alles. Gott weiß ja, was in meinem Herzen ist. Aber er sagt, ohne Werke ist dein Glauben tot. Ich will sehen an deinen Werken, dass du glaubst. Unser Opfer vorhin war ein Werk, den Zehnten zu geben oder darüber hinaus ein Opfer zu geben. Wir können denken, ja, Gott weiß eh, es gehört ihm eh alles. Aber er will das sehen. Er hat das angeordnet. Wie viele andere Dinge auch. Er schaut uns zu, wie wir miteinander umgehen. Er sieht an unseren Werken, unseren Glauben. Übrigens gab Abraham hier dem Engel des Herrn einen Namen, den wir alle sehr lieben. Er sagt, du bist Yahweh Jireh. Der Herr versorgt. Wie oft habe ich Yahweh Jireh angerufen, ohne zu wissen, hey, das ist auch Jesus. Der hat er versorgt. Yahweh Jireh, der Engel des Herrn, der kam, der den Widder zeigte und sagte, den opferst du und deinen Jungen lässt du mal schön im Leben. Du bist Yahweh Jireh, du bist der Gott, der versorgt. Ich kann die anderen Dinge jetzt nur streifen, aber ihr werdet die alle auf eurem Handout finden und könnt die gerne nachstudieren. Es lohnt sich wirklich, das zu tun. Denn es war auch der Engel des Herrn, der im Dornbusch zu Mose sprach. Wusstest du das? Lies es nach. Es steht ganz klar da. Es war Jesus selbst, der Mose berief. Es war der Engel des Herrn, der Israel aus Ägypten führte. Wir sehen es im 2. Mose, wie der Engel des Herrn vor das Volk tritt und in dem Moment die Wolkensäule, die bis dahin vor dem Volk war, Jesus Platz machte und hinter das Volk ging. Später lesen wir von der Feuersäule, die vor Gott herging. Vielleicht eine andere Ausdrucksform von dem Engel des Herrn. Er führte Israel heraus. Er gab nicht nur den Auftrag, den er Mose zusprach, er gab ihm auch den Anführer direkt, er führte selbst. Er ging voran, der Engel des Herrn. Er war es, den Gott vor Israel stellte, um die Völker Kanaans zu vertilgen. Auch eine viel übersehene Tatsache. Wir hören immer, ja, Gott hat den Auftrag gegeben, vernichte Kanaan, erober Kanaan, das ist dein Land, mit wo Milch und Honig fließt. Aber dass Gott selbst seinen Jesus vorne hingestellt hat und hat gesagt, den schicke ich voran, weil dann kann nichts schief gehen. Der ist gut. Das ist der Mann. Das ist Gott selbst. Der Engel des Herrn ging voran. Und er wäre vorangegangen, wenn dieser Ungehorsam nicht gewesen wäre, wäre alles ganz anders ausgegangen. Aber das ist eine andere Geschichte. Vielleicht wisst ihr das auch nicht, aber es war auch der Engel des Herrn, der Bileam stoppte und den Esel zum Sprechen brachte. Das war nicht nur ein Engel, da steht der Engel des Herrn mit seinem Schwert. Er korrigierte Israel auch mehrfach, der Engel des Herrn. Zum Beispiel in Richter 2, Vers 1 und 2. Und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben ewiglich. Ihr aber sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre niederreißen. Also er ist durchaus auch eine starke Korrektur. Er kommt zu unterstützen, aber er kommt auch, um auf die Weise zu bewahren und zu sagen, tu das bloß nicht. Lass die Altäre nicht stehen. Lass kein fremdes Volk im Land, damit sie dich nicht verunreinigen, Israel. Es war der Engel des Herrn, der Manoachs Frau, den Sohn Simson prophezeite. Ja, hier haben wir ihn wieder. Jesus war da, als dieser mächtige Richter geboren werden sollte. Er war es auch, der mit Elia kommunizierte, liest du im 2. Könige einiges drüber. Als Assyrien Israel angriff und davor stand, dessen Hauptstadt einzunehmen, ging Hiskia zu seinem Gott und bat ihn um Hilfe. Der Rest ist Geschichte. Gott schickte seinen besten Mann. Er löste das Problem in einer Nacht. Das Heer Assyriens vor den Toren Jerusalems, der Hauptstadt. Und Gott schickte den Engel des Herrn. Was tat er in dieser Nacht? Er ging ins Lager des Feindes. Und am nächsten Morgen fand man 185.000 Leichen. Es ist dein Jesus.
Das ist nicht mein Jesus.
Es ist dein Jesus. Es ist dasselbe Herr. Es ist dasselbe Gott. Ich möchte nicht, dass du Angst hast vor ihm, sondern Ehrfurcht. Viele Christen verstehen das Prinzip der Ehrfurcht überhaupt nicht, weil sie nur die eine Dimension Jesu kennen. Der liebe Jesus, der immer vergibt, der immer Gnade walten lässt, der immer hilft, der immer heilt und immer befreit. Und diese Dimension ist wichtig und ich liebe sie. Aber sie ist nur eine. Dieselbe Jesus ist der, der im Alten Testament diese Rolle spielte. Der war, der tat. Er befreite sein Volk. Irgendwann werde ich mal darüber reden, dass Gott einen Unterschied macht zwischen denen, die ihm folgen und den anderen. Das wird auch eine sehr interessante Predigt sein, weil auch da geht schon vieles in meinem Kopf rum. Aber das ist nur ein Beispiel. Gott hatte einen Bund mit einem Volk zu dieser Zeit. Und das war Israel. Und diesem Volk stand er bei, gegen allem und gegen jedem. Wenn wir diesen Bund verstehen, bekommen wir eine Ahnung, was für ein Vorrecht wir im neuen Bund haben dürfen. Denn der Herr tut nicht weniger für dich heute, als er für Israel oder für Hiskia damals tat. Du hast nur keine Ahnung, wie viele Feinde er längst dir aus dem Weg geräumt hat, die du vielleicht nicht mal zu sehen bekommen hattest. Es steht hier im 2. Könige 19, und es geschah in derselben Nacht, da ging der Engel des Herrn aus und er schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und als man am Morgen früh aufstand, siehe, da waren diese alle tot, lauter Leichen. Ich kann mir die Feier vorstellen. Israel, Jerusalem war sich schon bewusst, wir werden hier entweder alle verhungern und werden unsere Kinder essen und so Sachen, die man tut, wenn man hungrig ist und bla bla bla. Gibt es Beispiele von, wo durch Belagerung nach 2-3 Jahren Ähnliches geschehen ist. Das waren Horrorvorstellungen für jeden dort. Oder die werden uns einfach niedermetzeln. Das ist die andere Alternative, weil wir haben schon zu lange widerstanden, die lassen uns nicht mehr leben. Die Assyrer waren ein brutales Volk, grausam. Und dann kommt der Engel des Herrn, weil ihr König Hiskia so dumm war, auf Gott zu vertrauen, statt auf seine Macht oder auf Verbündete anderer Nationen. Er hat auf Gott vertraut. Wir sehen manchmal so dumm aus, wisst ihr? Manchmal kommt ihr so dumm rüber, wenn ihr auf der Arbeit seid und sprecht mit Kollegen und der sagt ihr, lass dich scheiden von der komischen Frau da, das verdient dich gar nicht und du weißt, dass es falsch ist. Du hältst fest an dem, was richtig ist. Du hältst an deiner Ehe fest. Du arbeitest daran. Du arbeitest erstmal an dir. Und alle sagen, warum? Weil du weißt, wer mit dir ist. Der in dir ist größer als der Feind, der versucht, eine Ehe zu zerreißen, der versucht, dich von deinen Kindern zu trennen, der versucht, dich in Armut oder in Korruption zu bringen. Der in dir ist größer. Und wenn du dir dessen bewusst bist, sieht es nicht immer klug aus nach außen. Weil es nicht verstandesgelenkt ist, wenn wir im Glauben handeln. Der Verstand ist nicht da, um uns zu leiten. Er ist da, um uns zu unterstützen. Der Glaube ist da, um uns zu leiten. Der Verstand unterstützt uns. Ein Amen wäre jetzt schön, falls du das schon mal erlebt hast. Als der König David gegen Gottes Willen das Volk zählen ließ, durfte er sich aus 3 Gerichtshandlungen eine aussuchen. Und die übelste Wahlmöglichkeit war, den Engel des Herrn 3 Tage lang als Verderber in Israel walten zu lassen. Das heißt wörtlich, und David erhob seine Augen und sah den Engel des Herrn zwischen Erde und Himmel stehen und in seiner Hand ein bloßes Schwert über Jerusalem ausgestreckt. Da fielen David und die Ältesten in Sacktuch gehüllt auf ihr Angesicht. Und David sprach zu Gott, hab nicht ich gesagt, dass man das Volk zählen soll? Ich bin es, der gesündigt und sehr böse gehandelt hat. Was haben aber diese Schafe getan? Herr, mein Gott, lass doch deine Hand gegen mich und das Haus meines Vaters gerichtet sein und nicht gegen dein Volk zur Plage. Und David baute dem Herrn dort einen Altar und opferte Brandopfer und Friedensopfer. Und als er den Herrn anrief, antwortete er ihm mit Feuer vom Himmel. Das ist nicht immer so die Antwort, die man will, ne? Dass er auf dem Brandopferaltar fallen ließ. Und der Herr gebot dem Engel, sein Schwert wieder in die Scheide zu stecken. Zu jener Zeit, als David sah, dass der Herr ihn auf der Tenne Ornans des Jebusiters erhört hatte, pflegte er dort zu opfern. Die Wohnung des Herrn aber, die Mose in der Wüste gemacht hatte, und der Brandopferaltar waren zu jener Zeit auf der Höhe von Gibeon. David aber konnte nicht vor denselben treten, um Gott zu suchen. So sehr war er erschrocken vor dem Schwert des Engels des Herrn. Leute, diese Stelle hat mich zum Weinen gebracht, mehr als einmal. David war keine Heulsuse. David war ein Kämpfer von klein auf. Der hat Löwen und Bären erlegt und nachher hat er Israel von Sieg zu Sieg geführt. Es gab furchtbare Schlachten. Er hat viel Tod und viel Elend gesehen. Er hat viel mächtige Feinde gesehen. Er war es, der gegen Goliath marschiert, der doppelt so groß war wie er. Und jetzt steht hier, er war erschrocken vor dem Schwert des Engels des Herrn, so sehr, dass er nicht mehr dahin konnte. Was er dort gesehen hat, hat ihn bis ins Mark erschüttert. Das hat alles in den Schatten gestellt, was er jemals gehört oder gesehen hat in seinem Leben. Und ich wünsche uns, dass wir diese Dimension Gottes nicht übersehen. Die gehört dazu. Und erst wenn ich die habe, wird Gottesfurcht für mich real. Weil ich weiß, wer er ist. Er ist nicht nur irgendjemand. Er ist er. Er ist der, dessen Name die nicht mal gewagt haben auszusprechen im Alten Testament. So war die Furcht vor diesem Namen da. Das heißt in der Bibel, es ist furchtbar, schrecklich in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das wusste man. Das war bekannt. Heute weiß das kaum einer. Heute wird Jesus oft wie Kumpel behandelt und so über ihn gesprochen. Jesus ist mehr als das. Viel mehr. Ja, es gibt Zeiten, da ist er uns so nah wie der beste Freund, wie unser Bruder, wie jemand nur sein kann. Aber trotz all dem, vergiss nie, wer er ist. Mit welchem Wesen wir Kontakt haben dürfen. Das sprengt alles, was wir bisher kannten und was wir kennen können. Es war derselbe Engel des Herrn, der Daniel aus der Löwengrube gerettet hat. Dieser Mann, dieser Jesus, dieser Gott war überall dabei. In allen wichtigen Stationen der Bibel. Er war überall da. Er holte diesen alten Daniel, der wahrscheinlich um die 90 war, der 4 oder 5 Königen gedient hat als Ratgeber von verschiedenen Weltreichen. Der zum Schluss als alter Mann dann trotzdem sagte, und ich diene meinem Gott. Und ich schwöre nicht ab und ich bete niemanden anderen an und dann in die Löwengrube geschickt wurde. Er war da. Daniels alter Freund. Von Jugend an kannte er ihn, fürchtete er ihn, lebte für ihn, war bereit, jeden Preis zu zahlen. Er war auch da, als seine 3 jungen Freunde im Feuerofen waren. Wer war da? Der Engel des Herrn war da, im Ofen, bei ihnen. Ich war auch schon ein paar Mal in so einem Feuerofen. Nicht in so einem richtigen, sondern mehr in so einem, wo Krise und Schwierigkeit kommt, wo Krankheit nach dir greift, wo schwierige Situationen dein Leben zu zerbrechen drohen. Aber ich sagte, er war immer da. Er war jedes Mal da. Und deswegen bin ich noch da. Er ist da gewesen. Er ist treu. Und er ist mächtig. Leute, er kann deine Feinde mit einem Windhauch aus deiner Nähe treiben. Er zertritt sie wie nichts, weil er dich liebt. Er war der 4. Mann im Feuerofen. So viel zur ersten Dimension. Jetzt gehen wir in die zweite, wo wir hier Sonntag für Sonntag drüber hören, wo ihr wahrscheinlich jeden Tag mit zu tun habt. Jesus, der Mensch, die Not war groß. Dieses neue Zeitalter war ungewöhnlich. Nie zuvor gab es so einen Plan. Gott sah die Not, Gott sah das Elend, Gott sah, dass seine Schöpfung dabei war, endgültig und unwiederbringlich verloren zu sein. Er sah das und er wusste, es gab nur einen Weg, einen einzigen. Selbst das auserwählte Volk, selbst Israel hatte versagt. Es hat es nicht geschafft, den Völkern Gott zu bringen, sondern es hatte so viel mit sich selbst zu tun und war so oft ungehorsam und musste so oft unter Gericht wiederum gezüchtigt werden, dass der Plan nicht aufging, dass Israel die Nationen erreichte, was ursprünglich der Plan war. So wie Adam und Eva am Anfang die ganze Erde erreichen sollten, das war der Plan. Gott hat immer den Plan der Multiplikation. Immer den Plan, Segen weiterzugeben. Es war immer sein Plan. Aber in dieser großen Not begann Gott mit der Umsetzung seines großen Plans. Und nicht nur die Not war groß, auch die Aufgabe war groß. Denn es ging nun nicht darum, sein Volk zu retten, sondern alle Menschen, alle Zeiten, alle Generationen zu retten. Gott tat das Unglaubliche. Wenn du Vorgesetzter bist, oder sagen wir mal, ich war 4 Jahre lang Soldat, wenn wir in einer Situation waren, Gott sei Dank, ich war nie im Krieg, ich war nur in Übungssituationen. Aber es gab auch dort Aufgaben, die erforderten, dass du deinen besten Mann schicktest. Nicht nur Schütze Huber, sondern den. Und du weißt, das ist der Beste in deinem Zug. Wenn du den schickst, der wird es schaffen. Und Gott wusste, für diese Aufgabe, diesen Planeten zu retten, um weniger ging es nicht, musste er seinen besten Mann schicken. Da reicht nicht Michael oder Gabriel. Nicht mal Luzifer hätte das geschafft, wo er noch Engel war. Er musste seinen besten Mann schicken. Er schickte den Engel des Herrn. Er schickte Jesus Christus. Er kleidete diesen unvergleichlichen, unüberwindbaren Giganten, mit dem er Welten erschuf, in die schwächste Form irdischen Lebens, in die eines neugeborenen Kindes. Es gibt keine schwächere Form in der Natur. Mir ist nie eine begegnet. Selbst neugeborene Tiere können schon auf ihren Beinen stehen, können oft nach wenigen Tagen schon klarkommen. Aber ein neugeborenes Baby, das wisst ihr alle, das ist verloren ohne Hilfe. Völlig abhängig von Hilfe, von Versorgung, von Kleidung, von Wohnung, von Nahrung. Er entäußerte, und das ist die Steigerung des Ganzen, er entäußerte diesen Titan, diesen, ich habe kein Wort dafür gefunden, was es widerspiegelt, was ich sagen will. Diese unglaubliche Geschöpfe. Ich meine, schau dir die Avengers im Kino jetzt an, oder Superman, oder den Hulk. Das ist lächerlich gegen das, was Jesus ist. Versteht ihr? Es ist lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich. Selbst die Darstellung von Thor und so ist schon cool gemacht, aber es ist so lächerlich gegen das, was Jesus ist. Gegen den, der er ist. Und den kleidet er in diese Form. Und er entäußerte ihn auch noch dazu, all seine Göttlichkeit. Jesus kam tatsächlich ganz als Mensch auf die Welt. Er war nicht Halbgott. Nach dem Motto, ja, Mensch geboren, aber immer noch seine göttlichen Kräfte. War er nicht. Er lebte als Mensch. Und er empfing den Heiligen Geist als der Erste, aber nicht als der Letzte, wie du weißt, wenn du ihn hast. Es ist derselbe Heilige Geist, der heute jedem Christen auf diesem Planeten zur Verfügung steht. Es ist nicht eine besondere Portion gewesen oder eine besondere Dimension. Es war derselbe Heilige Geist, der heute mit uns ist, der ihm Dinge sagte, der ihn in Kontakt mit dem Vater kommen lässt. Es war keine Ausnahme für Jesus. Er hat es nur vorgemacht, damit wir wissen, wie es geht. Du kannst dasselbe tun. Und er hat uns denselben Auftrag gegeben, das wisst ihr. Seine Aufgabe sollte größer sein. Größer als ängstliche Männer zu führen und Richtern zu berufen. Er hat auch Gideon berufen, so ganz nebenbei. Als er sich gerade versteckte in der Kälte und Getreidedorsch. Du mutiger Held, hat er gesagt. Der Engel des Herrn. Die Aufgabe war größer, als unfruchtbaren Kinder zu prophezeien. Oder als durch Esel zu sprechen oder Könige zu korrigieren. Oder als die Schlachten Israels zu schlagen, die drei Jünglinge aus dem Feuerofen zu bewahren oder als den alten Mann vor hungrigen Löwen zu schützen. Sie war sogar größer als 185.000 Assyrer in einer Nacht platt zu machen. Die Aufgabe war größer. Es ging darum, ein Leben ohne Sünde zu leben, auf einem sündenverseuchten Planeten. Es ging darum, dem Volk vorzuleben, wie man durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist den Himmel auf die Erde holen kann, ohne selbst Gott zu sein. Wir haben es doch gesehen. Heilung, Befreiung, Totenauferstehung, Vergebung, Wunder. Es ging darum, eine Gruppe von Menschen zu Jüngern zu machen und ihnen den wichtigsten Auftrag zu geben, der jemals erteilt wurde. Allen Menschen das Evangelium zu verkünden, sie durch die Lehre und Taufe in verbindliche Gemeinschaft zu führen und sie zu echten Nachfolgern, Jüngern Jesu zu machen. Es ging darum, Gott dem Vater zu helfen, das zu tun, wovon er selbst damals als Engel des Herrn etwa 2100 Jahre zuvor Abraham auf dem Berg Moria bewahrt hatte. Seinen Sohn als schuldloses Opfer für die gesamte Menschheit sterben zu lassen. Derselbe, der dabei war und der gesagt hat, stopp, Abraham, tu's nicht, war jetzt auf der anderen Seite. Er lag jetzt auf dem Stein. Und er lag da freiwillig, aus Liebe zu dir. Ich hoffe, das Opfer wird größer in deinem Herzen. Du erkennst mehr, wie viel mehr das war, als er starb mal für meine Sünden. Wisst ihr, der Preis war groß. Ich stelle mir manchmal vor, wie es wohl sein muss, wenn man sein eigenes geliebtes Kind für einen Ameisenhaufen sterben lässt. Welch ein Wahnsinn. Welch unvorstellbarer Gedanke. Wie groß muss die Liebe des Schöpfers zu seinen Geschöpfen sein, wenn er bereit war, diesen Preis zu bezahlen? Im Nachhinein könnte man ja sagen, ja, ist ja alles gut ausgegangen. Gott hatte seinen Sohn ja nach ein paar Tagen wieder, alles ist gut. Doch wisst ihr, bedenkt zweierlei. Erstens, niemand sieht sein Kind gerne leiden. Und den Tod seines eigenen Kindes mitzuerleben, ist wahrscheinlich die furchtbarste Sache, die man sich vorstellen kann. Ich habe mehrfach Kinder beerdigt, kleine Kinder. Und ich habe in die Augen der Mütter und der Väter gesehen. Es gibt keinen größeren Schmerz. Es gibt keinen erbarmungswürdigeren Zustand als Eltern, die um ihr Kind trauern. Sind wir nach seinem Bild geschaffen oder nicht? Dann kann auch er trauern. Dann fühlt er auch. Und das Zweite, was wir bedenken sollten, ist, es gab keine Garantie, dass es gut ausgehen würde. Niemand konnte das garantieren. Ein Fehltritt, eine Sünde in seinem Leben und er wäre genauso verloren wie jeder von uns gewesen. Und sein Opfer wäre unwürdig und ungültig. Und er wäre ewig verloren. Er wäre Luzifer ausgeliefert, wie alle Menschen dieser Zeit. So wie der erste Adam nach dem Sündenfall dem Tod ausgeliefert war, so würde es auch bei Jesus sein, der ja auch in der Bibel immer wieder als zweiter Adam bezeichnet wurde. Adam hat auch nur einmal gesündigt. Und das war's. Das ist ein ewiges Gesetz, was nicht außer Kraft gesetzt werden kann. Auch eine der Sachen, die ich nicht verstehe, aber die wir auch nicht verstehen müssen. Manche Dinge sind, wie sie sind. Einfach weil sie sind, wie sie sind. Ein kleiner Fehltritt. Und Gottes Plan wäre gescheitert. Eine Sünde und Gottes Sohn würde seine Göttlichkeit niemals wieder zurückerlangen. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran, dass Jesus von allen Dingen genauso versucht wurde wie du und ich. Weißt du das? Und er hat es geschafft. Er hat seine Zielgerade erreicht. Auftrag ausgeführt. Jesus hat sich als wahrer Held erwiesen. Vielleicht der Einzige, der dieses Wort überhaupt verdient. Held. Held ist so abgedroschen. Aber mir fiel nichts Besseres ein. Ein Mann voller Ehre, voller Wert, voller Integrität, der das tut, was er sagt, der das ist, was er sagt. Er hat es geschafft. Er tat alles, was notwendig war, um die Erlösung der gesamten Menschheit und alle Generationen sicherzustellen. Selbst im übelsten Leiden. Die Evangelien berichten uns, dass 6 Legionen Engel bereitstanden. Ich meine, Engel-Legion. Wir sehen, was ein Engel tun kann. Und nicht nur der Engel des Herrn. Schau mal in die Offenbarung. Da hat es nur 4 Engel gebraucht, um die ganze Erde durcheinander zu hauen. 100.000 Millionen von Menschen starben. Alles mögliche. 4 Engel. Die 4 Reiter. Dann kamen noch ein paar, die haben in die Posaune gestoßen. Aber alles zusammen waren es kaum mehr als 20. Und die haben die Welt in Mark, oder werden die Welt in Mark erschüttern. Was hätten wohl 6 Legionen, eine Legion hat 6.000 Mann. Was hätten 36.000 Engel auf diesem Planeten angerichtet? Ich glaube, es wäre kein Staubkörnchen mehr zusammengeblieben. Es wäre alles in seine Atome zerfallen. Jesus hat durchgehalten. Er hat es bis zum Schluss ausgehalten, einen der grausamsten Tode zu sterben, der bis heute überhaupt bekannt ist. Man hat oft versucht, den Kreuzestod zu übertrumpfen, aber es ist nicht wirklich geschafft. Egal ob 4 Teilung oder andere Dinge, das war alles viel zu schnell vorbei. Der Kreuzestod war das elendste und langsamste Sterben. Schmerzhafteste Sterben. Allein die Aufgabe, eine Entscheidung für die Nachfolge Jesu zu treffen, sowie die Reue über die getane Sünde zu zeigen und Gott um Vergebung zu bitten, blieb den Menschen noch zu tun. Das war alles. Viele junge Leute, mit denen ich heute spreche, die sagen, das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht alles sein, dass meine Sünde vergeben wird und dass ich tatsächlich mit Gott zusammenleben kann. Nur das. Ich muss nur sagen, es tut mir leid und ich muss es auch so meinen und Gott bitten, dass er mir meine Sünde jetzt vergibt und dass ich Jesus nachfolgen will. Ja, das ist alles. Die meisten von uns haben das erlebt. Ihr habt das irgendwann mal getan. Ich war 20, als ich das getan habe und ich konnte es mir auch fast nicht vorstellen. Aber es war alles, weil er hat alles getan. Nur das zu vergessen, das wird zum Problem. Wer das vergisst, verliert viel. Wir müssen uns das immer wieder vor Augen halten. Deswegen haben wir Gemeinschaft mit Gott. Deswegen haben wir Gottesdienste, leben in Zellgruppen zusammen, haben Kontakte mit Christen, um uns zu erinnern. Weil wir vergessen sowas schnell. Wir kümmern uns schnell wieder nur um unsere eigene, wisst ihr, Sache, ohne zu verstehen, dass das Leben an ihm hängt. Und zwar alles Leben. Alles Gute, was dir jemals begegnet ist in deinem Leben, daran ist Jesus schuld. Vergiss das nie. Er ist schuld daran. Wenn du ihn aus dem Auge verlässt, verlierst du mehr Gutes, als du weißt, weil du es ja nie haben wirst. Ganz nebenbei. Ewiges Leben, hundertprozentige Gotteskindschaft, das bietet er an. Das ist Part des neuen Bundes. Könnten wir jetzt noch viel drüber reden. Aber da ist noch was. Denn es war noch was zu tun, um diese Dimension abzuschließen. Es ging darum, den Auftrag weiterzugeben. Er delegierte ihn grundsätzlich an alle, die sich entscheiden würden, ihm nachzufolgen, also seine Jünger zu sein. An alle. Nicht an so ein paar Priester oder so, ja, so Theologen oder Apostel oder irgendwelche besonders Berufenen. An alle. Er gab den Auftrag frei. Neben den 11 übrig gebliebenen Aposteln berief er weitere Männer und Frauen, die erste Generation zu bilden, die sich dann multiplizieren sollte. Das, was Adam und Eva tun sollten, was nachher Israel tun sollte, das sollten jetzt im dritten Anlauf die Christen tun, so nannte man sie inzwischen. So berief er zum Beispiel seinen Bruder Jakobus dazu, die Jerusalemer Urgemeinde zu führen, sein Halbbruder. Das war jetzt ein ganzer Mensch, ganz Mensch, ohne irgendwie was Besonderes. Und er führte sie. Hochachtung vor diesem Leiter. Er berief eine Purpurhändlerin aus Thyatira namens Lydia, eine wohlhabende Händlerin. Er berief sie dazu, dass in ihrem Haus eine Gemeinde entstehen sollte. Was dann auch geschah, es war dann die Gemeinde in Philippi, von der wir auch lesen. Und dann holte Jesus den vielleicht bis dahin ungewöhnlichsten Mann an Bord. Ich lese aus Apostelgeschichte 26 ab 11. Und in allen Synagogen wollte ich sie oft durch Strafen zur Lästerung zwingen und über die Maßen wütend gegen sie, verfolgte ich sie sogar bis in die auswärtigsten Städte. Als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den obersten Priestern auch nach Damaskus reiste, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, er erzählt das gerade dem Herodes, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Als wir aber alle zur Erde fielen, hörte ich eine Stimme zu mir reden und in hebräischer Sprache sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen, für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Wow. Inzwischen aufgefahren in den Himmel, war er wieder als der zu sehen, der er eigentlich war. Die personifizierte Herrlichkeit Gottes. Er tat das, was er schon zuvor getan hatte. So wie er unfähige Männer berief, Völker zu führen oder Königreichen vorzustehen und Schlachten zu schlagen, so griff er nun auf jemanden zurück, der buchstäblich auf der anderen Seite stand und machte aus ihm einen seiner besten Jünger. Das zeigte der jungen Gemeinde eindeutig, und das war die Grundlehre dieser Zeit, mit Gott ist überhaupt nichts unmöglich. Wenn Gott aus einem Saulus einen Paulus machen kann, dann kann er alles tun. Das hatte jeder gewusst, der das auch nur im Ansatz mitbekommen hat. Und auch wir heute kennen diesen Ausdruck ja in unserer Sprachgebrauch, seinen Saulus einen Paulus machen. Nun, Gott schrieb Geschichte mit diesem Mann und er ist dabei, mit einigen von uns das Gleiche zu tun. Und jetzt kommen wir zur dritten Dimension. Und gleich haben wir die Brille ganz auf und sehen das ganze Bild. Und auch die dritte Dimension von Jesus zu kennen, müssen wir das prophetische Buch der Offenbarung des Johannes kennen. Johannes war nicht nur einer der Jünger Jesu. Er war einer der drei. Er war im innersten Zirkel des Herrn. Er galt als der Lieblingsjünger Jesu. Er war der, Iris sagt es eben, der Jesu Mutti nachher mit nach Hause nahm. Er lebte nachher Jahrzehnte mit Maria bei ihm im Haus in Ephesus und leitete dort die Gemeinde und führte von dort aus apostolisch viele andere Gemeinden, bis er schließlich nach Patmos in die Verbannung gebracht wurde, weil er eben nicht aufhörte zu predigen und zu evangelisieren. Cool, oder? Naja, Als Johannes die Offenbarung niedergeschrieben, war er vermutlich in seinen 90ern. Also er war der letzte lebende Apostel oder Urapostel. Und er war auch der Einzige, der nicht in Märtyrertod starb, wenn man das den Überlieferungen so glauben kann. Der letzte der Lebenden von Jesu 12 war dort, weil er treu das Evangelium verkündet hatte. Und wie es gute Freunde so tun, besuchte Jesus ihn. Wahrscheinlich hat er ihn schon öfters besucht, weil er war ja in ständigem Kontakt mit Jesus, so wie du wahrscheinlich auch. Wenn wir unsere stille Zeit morgens haben, keiner fängt ja an, wenn er Jesus kennt, morgens den Tag ohne Gott zu verbringen. Natürlich lesen wir morgens unsere 2, 3 Kapitel in der Bibel oder haben eine andere Art, das zu studieren. Wir reden mit ihm und das tat er sicherlich auch, vielleicht noch mehr als wir. Aber diese Begegnung sollte ganz anders sein als das, was er bisher kannte. Jesus gab ihm jetzt seine dreidimensionale Brille. Jetzt durfte Johannes sehen, was er bis dahin noch nie sah. Er sah Jesus dreidimensional. Und ich lese davon nur ein paar Verse aus Offenbarung 1, die Einleitung eigentlich, wo er dem begegnete, der mit ihm sprach. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Wenn sich alte Freunde nach Jahren, vielleicht nach Jahrzehnten, wieder begegnen, kann man sich schon mal erschrecken. Manchmal sehe ich Leute so in meinem Jahrgang, ich bin ja noch nicht so alt, und dann sehe ich, die haben viel weniger Haare als früher und vielleicht ein bisschen runder als vorher. Und manchmal muss ich zweimal neu, sage ich jemanden, den habe ich ja 20 Jahre nicht mehr gesehen, ich hätte ihn nicht erkannt, wenn er nicht mich angesprochen hätte. So, man kann dann schon erstmal kurz, was, du bist das? Okay, aber was Johannes hier erlebte, das war noch effektiv noch anders. Ich meine, du bist wahrscheinlich noch nie umgefallen wie tot, als du eine Veränderung, vielleicht negativer Art, bei jemandem gesehen hast. Johannes ging das so. Und Johannes war der beste Freund. Er ist der Apostel der Liebe. Er hat mit Jesus Kontakt gehabt jeden Tag. Kannst du dir vorstellen, du altgedienter Christ, der du schon Jahrzehnte mit Gott treu gehst, dass du ihn auf eine Weise sehen wirst in der Zukunft, die dich zu Tode erschrecken und gleichzeitig begeistern wird über alles Maß hinaus? Ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich vorstellen kann, aber ich möchte mir das gerne vorstellen, weil so wird es sein. Wir werden eines Tages Jesus sehen, wie er ist. Nicht nur so, wie wir ihn jetzt schon ertragen können und sehen können. Warum sagte Gott Moses, seinen besten Freund, ich kann dich nicht, du kannst mich nicht sehen, du würdest tot umfallen, es wäre vorbei. Du würdest es nicht ertragen, du kannst mich von hinten mal kurz anschauen, wenn ich an dir vorbeigehe. Das war alles, was ging, mehr war nicht. So möglicherweise bist du und ich nicht dafür geschaffen, das auszuhalten, die Gegenwart des lebendigen Gottes in seiner ganzen dreidimensionalen Art zu überleben. In diesem Fleisch, in diesem Körper. Aber Gott sei Dank, wir gehen auf eine Zeit zu, wo der Körper nicht mehr ganz so wichtig sein wird, weil wir ihn gar nicht mehr haben werden. Und in diesem Moment werden wir Jesus sehen, wie er ist. Wir werden uns über vieles nicht mehr wundern, wo wir jetzt noch Fragezeichen haben. Ich stelle mir das vor, dass in einem Augenblick alles glasklar wird. Wo du heute noch überlegst, Gott, wie kann das sein? Wie geht das zusammen? Wieso das? Und in einem Schlag ist alles klar.
Du wirst nur sagen, oh, wie konnte ich das nur nicht verstehen? Wieso habe ich das nicht? Ja? Jetzt ist doch alles klar. Und ich glaube, je weiter wir hier jetzt schon in diesem Leben diese drei Dimensionen sehen, desto einfacher wird diese Begegnung sein, auf die wir alle zusteuern. Die, die Jesus kennen, werden nicht zum Gericht mit ihm zusammenstoßen, zum Lobgericht nur. Die, die Jesus nicht nachgefolgt sind, werden den größten Schock ihres Lebens haben und der wird eine Ewigkeit andauern. Weil niemand wird sich davon je wieder erholen, der Jesus nicht kennt. So ist es eine gute Sache, Jesus jetzt anzunehmen, solange du noch atmest. Denn danach ist es unmöglich. Bist du auf die Begegnung mit Jesus vorbereitet? Vielen Menschen, die immer nur die eine Dimension des lieben Gott oder noch schlimmer des Jesus-Babys vor Augen haben, werden schier die Augen ausfallen, wenn sie Jesus als den sehen, der er immer war und der er immer sein wird. Dem mächtigsten Wesen, das existiert. Dem Giganten, dem alle Ehre, aller Respekt und alles Lob gehört. Der es nicht verdient, dem es gehört. Und die Frage ist wichtig, auch für die, die jetzt zu Hause aus zuhören. Bist du vorbereitet auf diese Begegnung? Denn du wirst ihr nicht entkommen können. Niemand konnte das jemals und niemand wird das jemals können. Wir alle landen an dem Tag unseres Ablebens genau dort, vor ihm. Die einen werden zum ewigen Leben weitergeleitet und die andere zum ewigen Tod. Und das sind unbequeme Wahrheiten, das ist mir bewusst und ich predige da auch nicht jeden Sonntag drüber. Aber diese Wahrheit ist so wichtig für dich, wenn du ihn jetzt noch nicht kennst, vor allem für dich, dass ich sündigen würde, würde ich es dir nicht klar sagen. Wenn dir die Offenbarung, die Johannes nach seinem Eintreffen diktierte, also Jesus ihm diktierte, zu Ende liest, dann weißt du, dass Jesus der Richter der ganzen Erde sein wird und dass sein Gericht völlig gerecht und konsequent sein wird. Wer sein Opfer nicht in Anspruch genommen und ihm die Nachfolge verweigert hat, wird kein Erbarmen finden. Jemand sagte einmal, die höchste Form der Liebe ist Disziplin. Echte Liebe lässt nämlich Konsequenzen zu. Jesus ließ es bei Adam und Eva zu, dass sie starben, obwohl es seine Kreaturen, seine Lieblinge, seine Babys waren. Aber er achtete den freien Willen höher, als jemanden zur Marionette zu machen, zum Spielzeug. Das hat er nie und das wird er nie tun. Er achtet deinen Willen und er geht mit dir dementsprechend um. Adam und Eva mussten physisch sterben, als sie Gottes Gebot übertraten. Und alle Menschen, die nicht von Neuem geboren werden, übrigens auch ein Ausdruck, den Johannes gebrauchte, werden dem ewigen Tod übergeben. Wow, welch eine Weihnachtsbotschaft. Ich hoffe, ihr seid alle begeistert. Aber ich sag dir, Gott selbst ist an deiner Dreidimensionalität interessiert. So wie wir an seiner hoffentlich spätestens ab heute auch interessiert sind. Wir wollen ihn ganz kennen. Wir wollen nicht nur die Teile rauspicken, die uns angenehm sind und mit denen wir hier gut klarkommen, ohne uns zu verändern. Das sind die todbringenden Teile. Die lebenbringenden sind die, die dich auffordern, etwas zu verändern. Dein Leben auf ihn auszurichten, Buße zu tun, umzukehren. Zu sagen, Gott, es tut mir leid, ich habe ohne dich gelebt. Ich habe nicht wirklich mit dir gerechnet. Ich habe mir das nicht so vorgestellt. Ich wollte mein Ding tun. Ich wollte, dass du mir hilfst, mein Ding zu tun. Oh, du hast dein Ding ja noch gar nicht erkannt, wenn du ihn nicht erkannt hast. Dann tust du vielleicht viele Dinge, aber du tust überhaupt noch nicht dein Ding. Weil er weiß, was dein Ding ist. Er hat einen Plan für dein Leben. Auch diese Phrase ist manchmal ein bisschen abgedroschen, aber sie ist wahr. Er hat den Plan für dein Leben. Er hat das Lebenskonzept für dich. Aber ohne ihn zu kennen, hast du nie eine Ahnung davon. Du wirst das ganze Leben leben, wirst irgendwie denken, hast schon irgendwie was Sinnvolles gemacht und wirst vor Gott stehen und Gott wird sagen, du hast überhaupt nichts von dem geschafft und gemacht, was ich dir eigentlich zugedacht hatte in deinem Leben. Und dafür wirst du Gericht empfangen. Wow, toll. Warum hat mir das vorher keiner gesagt? Ab heute kannst du das nicht mehr behaupten. Wie sagte Jakobus, erinnert euch, der Halbbruder Gottes, zeig mir deine Werke und ich zeige dir deinen Glauben. Kurz darauf sagt er, der Glaube ohne Werke ist tot. Okay, tot sein ist nicht so gut. Also lasst uns lieber Glauben mit Werken haben und dann gilt der Umkehrschluss zu uns, nämlich der Glaube, der Werke hat, lebt. Und der lebendige Glaube kommt an, Der erreicht es, der erfüllt seinen Lebensplan und sein Lebensziel. Der Engel des Herrn war dabei, als Abraham seinen Isaak opfern wollte. Er hat den erhobenen Arm mit dem Schlachtermesser gesehen. Er hat die dritte Dimension des Glaubens bei ihm gesehen. Er hat gesehen, Abraham ist nicht nur ein Mann, der schön reden kann. Ich kann auch gut reden. Aber ich sage dir was, manchmal ist es gar nicht so wichtig, was ich rede. Manchmal ist Gott viel wichtiger, was ich tue. Und es ist bei dir gerade so. Gott will wissen, dass wir das tun, was wir reden. Und dann ist gut. Dann können wir auch gerne reden. Aber wenn du redest, ohne es zu tun, der redet sich selbst ein Gericht, sagte Paulus dazu. Tatsächlich zeigen alle unsere Werke immer das, was wir in Wahrheit glauben. Den Satz lasse ich jetzt mal wirken. Tatsächlich zeigen alle unsere Werke immer das, was wir in Wirklichkeit glauben.
Möglicherweise bist du gerade unglücklich über das, was du bisher gezeigt hast. Und das ist ein guter Start. Denn mit Betroffenheit fängt der Segen an. Ohne Betroffenheit ist es überhaupt nicht möglich, Gott anzunehmen, die Vergebung in Anspruch zu nehmen. Wenn ich denke, ich bin ja gut. Oder du denkst vielleicht, ich bin ja besser als andere. Das denken viele. Vielleicht hast du noch nie jemanden umgebracht. Fantastisch. Aber ich sag dir was, das spielt überhaupt keine Rolle. Solange du Jesus noch nicht nachfolgst und keine Vergebung deiner Sünden hast. Du wirst verloren gehen wie der Massenmörder, wie der Kinderschänder. Weil es gibt nur diesen einen Mann, seinen besten Mann. Er ist der Einzige, der dich retten kann. Es gibt keinen vorbei an Jesus. Es gibt nicht gute Werke, die dich retten. Es gibt nicht Religion, die dich rettet. Auch hier zu sitzen rettet dich nicht. Es sei denn, du hast dreidimensionale Werke deines Glaubens, die nicht nur optisch, sondern die praktisch sind. Du packst was an. Wir haben Leute gesehen, die vorhin am Kreuz gekniet haben. Das kann so ein Werk sein. Ich tue Buße, ich bringe Gott was. Ich bitte ihn um Hilfe und um Vergebung. Das ist ein dreidimensionales Werk. Ja, dann gucken die ja alle. Ganz genau. Und weißt du, warum das wichtig ist? Für dich ist das wichtig. Wenn du dich bekehrst, ohne dass viele Leute dabei sind, hast du keine Zeugen. Es ist gut, Zeugen zu haben. Alle wichtigen Dinge, die wir im Leben tun, tun wir vor Zeugen. Wir heiraten vor Zeugen. Wir feiern wichtige große Feste mit und vor Zeugen. Selbst Beerdigungen machen wir mit Zeugen. Wie viel mehr? Sowas. Und wisst ihr was? Jesus starb vor Zeugen. Er starb für dich vor Zeugen. Er hat sich nicht geschämt, für dich nackt am Kreuz zu hängen, mit Nägeln an Holz genagelt zu sein, um für dich sein Leben aufzuhauchen. Er hat sich nicht geschämt. Ich möchte so sagen, schäm dich nicht für ihn. Auch ihr daheim, schämt euch nicht. Ihr habt jetzt genau wie jeder hier die Möglichkeit zu sagen, ab heute diene ich einem dreidimensionalen Jesus. Ich diene meinem Gott ganz und gar. Ich halte nichts mehr zurück. Ich weiß, ich werde immer wieder versagen. Ich werde Fehler machen. Aber er ist bei mir und ich werde ihm das sofort bringen. Und ich werde umkehren und ich werde mit ihm gehen. Und ich werde mit ihm alt und ich werde mit ihm ewig sein. Darum geht's mir. Das ist das Angebot, das ich jetzt hier mache. Und ich fasse zusammen. Jesus hat drei Dimensionen. Er ist der Engel des Herrn. So wie er auch ganz Mensch wurde. Und so wie er Richter der Welt sein wird. Damals, als er als Mensch kam, hat er gesagt, ich bin nicht gekommen, um zu richten. Weil er ist gekommen, um Gnade zu geben. Aber das Gericht ist nie aufgehoben worden. Das Gericht kommt in der Zukunft. Vielleicht sogar in der sehr nahen. Einige dachten ja, es wäre vorgestern soweit. Obwohl die einfach nur nicht weiter zählen wollten damals. Die Südamerikaner da. Aber wir wissen es heute besser. Das Leben geht weiter, aber der Zeitpunkt kommt. Den nicht mal Jesus selbst wusste, sagte er. Er weiß nicht mehr, wann der Zeitpunkt kommt. Und wenn Jesus das nicht wusste, dann konnte das auch kein Maya-Krieger wissen. Nur wenn ich alle drei Dimensionen kenne, bin ich in der Lage, ihn wirklich zu ergreifen. Ansonsten bleibe ich immer in der Rolle des Zuschauers. Noch bevor Jesus in den Himmel fuhr, ließ er seine Nachfolger wissen, dass er dort für jeden Einzelnen Wohnungen bereitet. Ist das nicht cool? Der Engel des Herrn ist jetzt gerade im Wohnungsbau-Business im Himmel für uns aktiv. Er sorgt dafür, dass wir eine Bleibe haben in Ewigkeit. Und wenn ich so Leute höre, die mal so Einblicke in den Himmel bekommen haben, dann sind das gar keine schlechten Gebäude, die dort gebaut werden. Buchstäblich für die Ewigkeit gebaute Dinge. Halleluja.
Er kündigte auch die Ankunft des Heiligen Geistes an, der uns ab dann bis zu unserer Heimkehr in die Ewigkeit begleiten, ausrüsten und führen wird. Und nur durch ihn sind wir in der Lage, den großen Auftrag, den Jesus uns gab, zu erfüllen. Denn als Christ bist du berufen, mit Menschen zu beten, ihnen Heilung zu geben, Tote aufzuerwecken. Hat noch nicht jeder gemacht, ich weiß es. Zu beten, Beziehungen in Heilung hineinzubringen, Vergebung hineinzubringen, den Dienst der Versöhnung auszuführen, Dämonen auszutreiben. All das ist unser Job, sagt Jesus. Nicht meine Idee. Lies es nach. Ich glaube, Johannes 14. Markus 16 auch, genau. Es gibt irgendwo noch eine Stelle, heißt es ganz klar, ihr geht, wo die 70 gerade zurückkommt. Wir alle sind berufen, diese großartigen Dinge zu tun. Aber alles fängt damit an, dass ich überhaupt erkenne, wer er ist. Der liebe Jesus ist mehr als das. Ja, er ist ein lieber Jesus. Gott sei Dank. Und wir leben in einer Zeit, wo er die angenehmste Persönlichkeit ist, die wir uns vorstellen können. Aber eben, diese Zeit läuft ab. Es ist übrigens ein guter Moment jetzt, um seine Baugenehmigung einzureichen. Nämlich eine für dein Haus im Himmel. Jesus machte sehr deutlich, dass wir den Preis für alles bezahlen werden, was wir tun. Aber dass er den Preis für alle unsere Sünden bereits bezahlt hat. Und wir das in dem Moment in Anspruch nehmen, wenn wir Gott um Vergebung bitten und uns entscheiden, ihm nachzufolgen. So lade ich euch jetzt ein, auch zu Hause mit aufzustehen, alle. Und auch die jetzt eben, die von zu Hause zuhören, hört, steht doch mit auf. Steht mit uns zusammen jetzt an dieser heiligen Minute. Und sprecht mir doch ein Gebet nach, das es helfen soll und das deine Entscheidung zum Ausdruck bringen soll, Jesus von heute an zu folgen und dir deine Sünden zu vergeben. So, wenn du das möchtest, wenn du heute mit Gott richtig starten möchtest, dann sprich nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich erkenne dich jetzt als dreidimensionalen Jesus. Ich bringe dir all meine Lebensschuld. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Mach mich neu. Ich will dir nachfolgen, Herr. Von diesem Moment an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Ich liebe dich, Herr. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.